Okay, sind wir schon. Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Kepler-Salon. Heute mit einer tollen Geschichte. WikiLeaks, ist das was Neues? Worum geht es da überhaupt? Ist ja gerade durch die Medien gegangen und sehr spannend das Thema. Ich darf noch kurz ein bisschen was zum Ablauf sagen, zur Veranstaltung. Sie wissen, dass es hinten Getränke gibt. Sie können die auch während des Vortrags oder während der Diskussion sich holen. Tun Sie noch nichts an, stehen Sie auf, holen Sie noch was, bevor Sie uns austrocknen. Es liegt hinten auf am Tisch ein Gästebuch, wo Sie sich gerne eintragen können, wo Sie auch Ideen verzeichnen können oder auch einmal eine Anregung geben für die Planungsmannschaft, wen wir denn hier einladen könnten. Weiters möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es einen Freundeskreis Kepler Salon gibt. Die Dauergäste kennen das. Wenn Sie ein solcher Unterstützer werden möchten, auch da beim Tisch vorne finden Sie die entsprechenden Unterlagen und Listen. Noch ein letzter Hinweis. Wir werden mit Mikrofonen arbeiten, auch mit den Fragen, auch wenn Sie etwas beizutragen haben, nachher während der Diskussionszeit. Bitte warten Sie, bis die Assistenten, die dankenswerterweise heute wieder hier sind, Ihnen das Mikrofon reichen, denn das Ganze wird aufgezeichnet und ist dann als Audiodatei auf der Webseite zu finden unter www.kepler-salon.at. Auch am bildungstv.at werden wir die bewegten Bilder sehen können. In Kürze schauen Sie sich das an oder empfehlen Sie die Webseite weiter. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich heute ganz ungeheuer hier bei Ihnen zu sein, weil ich einen besonderen Gast habe, den ich schon viele Jahre kenne. Wir sind beide Welser, sind beide in Wels aufgewachsen, im selben Suburb, im selben Ort, wie man so schön sagt. Und haben beide ein Faible für IT, für das Internet und den Dingen, die man damit anstellen kann. Erich Möchel ist es, der heute bei uns ist. Ein Baujahr 1957, studierte amerikanische, deutsche und englische Literatur und ist außerdem ein Mann mit Pädagogikabschluss, war 1996 einer der ersten und auch ein Mitbegründer von Quintessenz, jener Internetplattform und jenem Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter. Man kann den Erich also auch als einen der frühesten Datenschützer in der Internet-Ära in Österreich bezeichnet. Er war einer der, jener, der den Big Brother Award angestoßen hat in Österreich, also die Auszeichnung für jene, die mit dem Internet oder mit den Möglichkeiten der Überwachung hier nicht sehr sauber umgehen. Außerdem ist er Mitglied im International Board of Advisors der Menschenrechtsorganisation Privacy International und er arbeitet für ORF.at. Hobbyist?
Ja.
Grosso modo. Damit bin ich schon am Ende meiner Ausführung. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Bitte, Erich.
Danke, lieber Klaus. Ich wollte zuerst einmal sagen, dass es für mich erstens eine Freude ist, wieder im Heimatort zu sein. Und zweitens, dass ich es also wirklich extrem überraschend finde, dass es in Linz einen Verein gibt, der jeden Montag, Jahr ein, Jahr aus, eine dermaßen, wie man sieht, gut besuchte Veranstaltung zusammenbringt, das ist für mich schon eine große Freude, weil ich komme ja gerne her. Fangen wir ganz einfach an damit. Sie haben das ja alle in den letzten Monaten mitbekommen, was sich da um WikiLeaks abgespielt hat. Ich habe den Vortrag WikiLeaks 1.0 genannt. Sie kennen ja den Begriff. Heute heißt alles Web 2.0, was automatisiert ist, was von selbst geht, wo jeder mitmachen kann und wo alles vorprogrammiert ist. Das stimmt. Das sind halt so die Einteilungen und ich habe es deswegen 1.0 genannt, weil wir nämlich die gleichen Methoden in den 90er Jahren angewendet haben, um etwas ganz anderes zu erreichen. Wer wir ist, das werden Sie im Verlauf des Vortrags dann vielleicht hoffe ich, herausarbeiten zu können. Es ist einfach nur darum gegangen. Wir waren alle im Netz und haben plötzlich gesehen, welche Kontrollmöglichkeiten, neben den Freiheiten, welche Kontrollmöglichkeiten es gibt im Netz für die Leute, die es kontrollieren. Und da haben wir uns angefangen, Gedanken zu machen, wie wir unsere Kommunikation im Netz, die ja postkartenmäßig herumgeht, wenn man E-Mail vergleicht, das ist wie Postkarte, haben wir uns mal etwas angesehen, was es da für Möglichkeiten gibt, und dann sah man, die sind alle verboten. Interessant. Bis 1970 war starke Verschlüsselung ausschließlich Militärangelegenheit. Niemand sonst hat das gehabt, niemand sonst hat da geforscht, alle Mathematiker gingen dorthin. Das waren Militärgeheimdienste, die hatten das, die sicherten auch die Botschaften fertig. Im Jahr 1976 veröffentlichten plötzlich zwei Zivilisten ein neues Verschlüsselungskonzept. Und dazu muss man sagen, diese Konzepte sind völlig unabhängig eigentlich von der Plattform, auf die sie basieren. Also sie können das im Papier genauso machen, das sind nur Abläufe, wie man kommuniziert, also um es auf einen einfachen Punkt zu bringen. Die haben ein Konzept veröffentlicht, wie man ein Verschlüsselungssystem aufbauen könnte, das ein ganz großes Problem löst. Wie kommt der, mit dem ich verschlüsseln will, an meinen Schlüssel, und wie komme ich an seinen Schlüssel, ohne dass wer dazwischen ist, den abzufangen? Das ist das Wesen aller Militärgeheimdienste. In die Mitte reingehen und die Botschaften mitlesen. Und das ist auch das Wesen des Netzes, weil das funktioniert dort. Wenn du Zugang zum Netz hast, kannst du einfach den Verkehr filtern und dir rausholen, weil das ja alles im Klartext geht. 1978 gab es eine zweite Methode, und irgendwie ist das Ganze dann sang- und klanglos von der Bildfläche verschwunden. Das eine System hat irgendeine große Firma gekauft, um die Militärs damit zu beliefern, und die anderen haben halt so als private Forscher vor sich weitergearbeitet. Es gab Stillstand, es war nichts. Es war zwar klar, wie man Kommunikation auch im Zivilbereich schützen kann, aber es gab niemand, der da irgendwelche Geräte gebaut hätte oder irgendein System ein Interesse hatte, ein System zu bauen. Außer NSA, CIA und die ganze Latte der US-Geheimdienste, das war ihre Domäne. Naja, und rund um Whitfield Diffie hat sich eine Gruppe gegründet, die haben sich Cypherpunks genannt. Cypher, das ist unser Wort Ziffer, und das bezieht sich auf Verschlüsselung. Und Punks haben sie sich deswegen genannt, weil sie waren tatsächlich Punks. Weil die einzigen Verschlüsseler, die das durften, waren Militärs. Aber die haben das einfach aus Forschungsinteresse gemacht. Diffie ist studierter Mathematiker. Das war in der frühesten Phase des Internets, so in den späten 80er Jahren, da gab es noch keine grafische Oberfläche, sondern nur die Diskussionsboards, E-Mails gab es damals schon lange und Dateiübertragung, aber es gab nicht das World Wide Web, wie wir es heute kennen. Klicki, klicki, bunti, bunti war es noch nicht. Das war ein ganz einfaches Informationsmedium. Ja, im Jahr 1991 hat der amerikanische Anti-Atom-Aktivist, also der ist schon aus einer Ecke gekommen, wo er wusste, der war in der amerikanischen Atombewegung, Phil Zimmermann, ein extrem begabter Programmierer, der hat sich hingesetzt und hat gesagt, das wäre eigentlich gar nicht so schwer ein Verschlüsselungsprogramm schreiben, er ist Programmierer gewesen, ne? Und er hat gesagt, schauen wir mal, welche Verschlüsselungsalgorithmen frei sind, wo ich keine Rechte drauf zahlen muss, wie gut die sind, und dann schaue ich, ob ich ein paar Sachen kombiniere und ob ich vielleicht für die anderen Programmierer ein Verschlüsselungsprogramm zusammenbringe, dass wir untereinander kommunizieren können, ohne dass in der Frühzeit des Internets die National Security Agency alles mitlockt. Die war Teil des Netzes, ja. Durch deren Filter ist das gesamte Internet damals gelaufen. Ja, Phil Zimmermann, gesagt, getan, hat so ein kleines Kommandozellenprogramm geschrieben, also eines, das du mit so Kommandozellenbefehlen bedienen musst, also überhaupt nicht tauglich für Normalsterbliche, aber für Programmierer relativ einfach. Und das hat er halt mal irgendwie auf seinen Freunden geschickt, und irgendeiner hat das auf einen Server gestellt. Daraufhin bekam Phil Zimmermann Besuch vom FBI. weil die Weitergabe von Verschlüsselungsprogrammen illegaler Waffenexport war. Ja, Verschlüsselungsprogramme galten als Munition, als Waffe. Es waren damals das Einzige, was Firmen durften, 40-Bit-Verschlüsselung. Das ist ein nachgerade lächerlicher Schlüssel. Das knacke ich mit einer neuen Maschine, mit einem geeigneten Programm, obwohl die Maschine nicht wirklich geeignet dafür ist, relativ schnell heutzutage. Die NSA konnte das damals auch. Phil Zimmermann verwendete aber 128-Bit. Und jetzt nur so ein bisschen zum Verständnis. 40-Bit, 41-Bit ist doppelt so stark wie 40-Bit, okay? 42-Bit, wieder mal 10. Und. Das heißt, wenn du dann sagst 128-Bit, dann kriegst du irrsinnig lange Schlüssel, die äußerst schwer zu knacken sind. Also nicht, dass sie meinen, das geht linear, das geht exponentiell so auf die Kurve. Naja, Kryptographie war Waffe und Phil studierte am Massachusetts Institute of Technology und die haben gesagt, wir dürfen das nicht verbreiten, nicht einmal intern in den USA den Code. Dann haben die das als den Programm Quellcode als Buch gedruckt und verkauft. Um $60. Und so haben sie es in einem Format gedruckt, dass es besonders leicht wieder zum Einscannen geht. Und daraus konntest du wieder ein Programm machen. Es war legal nicht anders möglich. Und wir werden Bücher noch einmal treffen. Sie haben eine Schlüsselrolle gespielt dabei. Bücher! Physische Bücher! Weil Programme verboten waren, aber es gab kein Exportverbot für den Inhalt von Büchern. Jo, und die Cypherpunks, das waren so die wilden Programmierer, die mit den Kryptographie-Experten, die nicht in den Sold der Militärs wollten. Zimmermann kam aus der Friedensbewegung, Diffie war ein Hippie, so lange Haare, der erste von allen. Das heißt, das waren ganz andere Leute als die normalen Kryptografen. Das waren brave Mathematiker in einem weißen Mantel und die sind mit dem Rechenschieb in der Tasche bei der NSA gesessen. Ne, und die haben sich dann ausgetauscht auf der Mailinglist. Was gibt es Neues? Was kann der Algorithmus? Algorithmen sind so die Zauberzahlen, die man, verkürzt gesagt, die man nimmt, die, in denen man sehr viel abbilden kann. Es sind so Zahlen wie Pi. Die Zahl Pi kennen Sie, ja? Die tut Wunderdinge. Also sie kann ganz viele Sachen reden und so ähnlich funktionieren auch Algorithmen, es sind so längere Formeln, ganz einfach. Ich will sie nicht damit belasten. Naja, in den USA kam dann die Industrie schon langsam drauf und sagt, naja, wäre eigentlich gescheit, wenn wir unseren Verkehr innerhalb unseres Konzerns auch sichern könnten. Ja, hat die NSA gesagt, aber nur wenn ihr die Schlüssel hinterlegt, wenn ihr wirklich starke Verschlüsselung machen wollt. Da hatten sie dann so Pläne. Das war, da ging es schon gegen 1994, da war das World Wide Web schon im Anmarsch. Also das Internet, unter Anführungszeichen, wie wir es heute kennen. HTML-Code, färbige Seitenbilder und sonst was. Vorher war das ja alles sehr, sehr spartanisch. Kennen Sie das DOS-System vielleicht noch? Es war so ein bisschen wie DOS. Vom Look and Feel, aber ohne Farbe. Und also Schlüsselhinterlegungspflicht und der Clipper-Chip, das war der Plan von der NSA. Jeder Computer kriegt einen Chip drinnen, mit dem kann der Computer gewisse Sachen verschlüsseln, wenn es denn notwendig ist für Geschäftsverkehr oder sonst was. Aber den Chip hat die NSA designt, der hatte natürlich eine Hintertür. Das heißt, man konnte seitwärts rein, wenn man wusste, wo, den Schlüssel rausziehen, beziehungsweise wurde der Schlüssel, glaube ich, sogar aktiv irgendwo hingeschickt. Naja, ich meine, das ist keine besonders sichere Verschlüsselung. Das ist ungefähr so, wie wenn du deinen Haustürschlüssel dauernd in Duplikaten irgendwo abgibst und sagst, okay, das Kommissariat kriegt einen Schlüssel von mir und die kriegen einen Schlüssel und die und die und die. Der Schlüssel war halt nur zur Öffnung der Kommunikation. Naja, und dann gab es erste Kampagnen der Electronic Frontier Foundation und der American Civil Liberties Union in den USA. Und ich bin zu der Zeit, also 94 war ich schon am Internet, vorher war ich nur auf diesen Billboard-Systemen, weil der Internetzugang einfach prohibitiv teuer war in Europa. Das konntest du nur, wenn du an der Uni warst. Da gab es Internet. Ja, und dann gab es schon die ersten, es gibt ein Recht des Bürgers auf unbeobachtete Kommunikation. Fuck, haben wir das nicht in der Verfassung stehen? Ja, alle haben das in der Verfassung stehen. Aber fürs Internet hätte es nicht gelten sollen. Weil das war die Domäne der Militärgeheimdienste. Die haben das Internet entwickelt und die haben gesagt, hier nicht. Gesetze. Wenn ihr verschlüsselt, Schlüssel hinterlegen und wenn wir nachschauen wollen, können wir nachschauen. Ausfertig, sonst wird nichts genehmigt. So sind die Gesetze. Ja, wir haben das alle nicht eingesehen. Warum soll für uns bitte kein Briefgeheimnis gelten, wenn wir die Möglichkeit haben, Briefe statt Postkarten zu verschicken? Wenn es unser Recht ist. Die gesagt, nein, die Programme dürft ihr nicht exportieren. Naja, dann haben sich, damals gab es schon die Quintessenz und dann gab es ein legendäres Treffen 1996. Da trafen sich so circa 12 verschiedene Organisationen auf der London School of Economics. Ich war dabei für die Quintessenz. Aus aller Herren Länder, 4 amerikanische Organisationen, 2 britische, 2 deutsche, eine französische Organisation, dann welche aus Finnland, und alle so aus der Bürgerrechtsnähe und alle irgendwie ein bisschen so technikaffin, dass sie kapiert haben, was das bedeutet. Kryptographie. Um Gottes Willen, was heißt denn Kryptographie? Na nix, Verschlüsselung, Briefumschlag zu bieten, mehr ist es nicht. Ja? Das ist ein rein mechanischer Vorgang. Und da gab es dann die Global Internet Liberty Campaign, da haben wir uns alle zusammengetan und haben gesagt, wir packen jetzt haben wir schon das Internet, warum schließen wir uns nicht zusammen und tauschen das einfach aus, was wir alle wissen und gehen gemeinsam dagegen vor. Super, haben alle gesagt und so haben wir es gemacht. Die Cypherpunks, also die Typen, die viel näher an der Technik waren als wir, Die hatten schon ihre Mailinglist, das war eine der bestbesuchten Mailinglists in den USA, und die haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Website, weil wenn der Staat schon alles über uns weiß, dann müssen wir auch jetzt alles, was wir über den Staat wissen, veröffentlichen. Und sie haben sofort angefangen, Classified Documents, also geheime Dokumente zu veröffentlichen, die ihnen halt irgendwer zugeschickt hat. Die haben sich überhaupt nichts gepfiffen und haben sehr bald Zulauf gekriegt. Also sie haben Dokumente dann plötzlich auch aus Europa gekriegt, weil in den USA, die haben das First Amendment zur Verfassung, die freie Meinungsäußerung, und das overruled. Eigentlich in der Regel immer alles. Das ist sehr erstaunlich an den USA, aber du kannst dort, wenn du dich darauf berufst, dann steht die Gegenseite vor Gericht irgendwie nackt da und muss erklären, warum sie ein Recht hat, dir dein verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung abzuerkennen. Das geht irrsinnig schwer in den USA. Und wir haben diese Unterschiede zwischen den Kontinenten ausgenutzt. Was in Europa nicht ging, wurde in den USA publiziert und umgekehrt. Also je nach Anlassfall. Und da gab es auch einen Wettbewerb, wer hat die besseren geheimen Dokumente. Und Cryptome hat immer die besten gehabt. Die hatten einfach einen sehr großen Einzugskreis. Naja, und im Jahr 1996 kommt der Zeger zu mir und haut mir so ein Packel Papier am Tisch, Hans-Zeger AG Daten, der älteste Datenschützer aus Österreich. Das ist gegründet 1983, die AG Daten. Der ist noch aus der Zeit der Großrechner gekommen. Aber das Problem hat sich damals schon abgezeichnet. Und hat gesagt, vielleicht interessiert dich das. Ich schaue mir das an, da steht Organisation für ökonomische Zusammenarbeit, die bekannte OECD, so ein dickes Ding, Empfehlungen zur Kryptographie weltweit. Und da ist mehr oder weniger drin gestanden, dass es im Interesse der Weltökonomie ist, dass das für Firmen freigegeben wird, dass auch amerikanische Firmen zum Beispiel im Ausland nicht Objekt von russischer Spionage werden. Also OECD ist Ökonomie und die waren eigentlich dafür, weil die Wirtschaft war dafür. Die brauchte das selbst. Aber sie kriegte keine gute Verschlüsselung genehmigt, sondern nur eine, die die eigenen Geheimdienste knacken konnten. Und wenn sie die eigenen knacken konnten, naja, dann haben es die anderen wahrscheinlich auch knacken können. Also es war eine Unsicherheit. Und wir haben dieses Dokument eingescannt, 120 Seiten. Ich kann Ihnen dann in der Fragephase so ein paar Links zeigen, das ist alles noch im Netz auf einem Server der Nationalbibliothek. Und haben das einfach Volltext im Internet veröffentlicht. Das war eine Heidenarbeit, wir mussten das dann manuell Korrektur lesen, Vergleich mit dem Ding. Dann haben wir es ins Netz gesetzt. Vor das zweite Mal, wir hatten zwei davon, war alles Ende 96, bevor die überhaupt noch getagt hatten, hatten wir ihre Unterlagen schon im Netz und haben halt gesagt, wir machen das, um das den Konferenzbeteiligten einfacher zu machen, dass sie jederzeit auf das Dokument online zugreifen können. Es war nämlich immer auch ein Spaß dabei bei der ganzen Geschichte. Das war keine todernste Sache, sondern wir haben gesagt, okay, jetzt zeigt man es diesen Mächtigen einmal, was wir können. Und das haben wir halt nach Kräften probiert. Und daraufhin, das habe ich erst zwei Jahre später gehört, wurde mir zugetragen, gab es zwei ziemlich deutliche Demarschen, das sind so diplomatische Beschwerden von den USA, warum das ausgerechnet immer auf einer österreichischen Website namens Quintessenz erscheint, wo es doch ein Non-Disclosure Agreement für alle Länder gibt. Die im Bundeskanzleramt, in der Datenschutzkommission, wo der Zeger ein- und ausgegangen ist, die wussten das nicht, was das für ein brisantes Dokument ist. Die haben zum Zeger gesagt, oh, nehmen Sie es mit. Die haben sich nicht mal angeschaut. Ja, Zeger hat mir auch die zweite Ladung gebracht, jetzt kann ich sagen, es ist verjährt. Außerdem war es nie kriminell, weil wir haben das ja nicht zum persönlichen Vorteil benutzt. Naja. Dann gab es die ersten Internetbrowser, die durften nur lächerliche 40 Bit verwenden. Eine Zehntausendstel Sekunde haben die großen Cray-Maschinen der NSA gebraucht, um diese Schlüssel zu knacken. Also nichts. Die Banken haben jetzt schon angefangen, Druck zu machen, weil die haben gesehen, was da für ein Potenzial ist. Die haben gesehen, wir könnten ja eigentlich jede Menge Filialen zusperren und die Leute das selber machen, wenn das sicher wäre. Das kam ja dann nachher. Und Phil Zimmermann hat sich von den Ermittlungen gegen ihn überhaupt nicht beeindrucken lassen. Wissen Sie, das ist wie viele Programmierer hat er so einen leicht autistischen Zug. Und ist stur. Und der hat sich nicht abbringen lassen und hat das Ding immer weiterentwickelt. Version 2.6 war da und plötzlich hat das Programm seinen Weg, trotz aller amerikanischen Exportverbote, den Weg nach Norwegen auf uns nicht bekannten Wegen gefunden. Und dort hat einer einfach den Quellcode hergenommen und hat seine eigene Version davon gebaut. Das geht ja, wenn man den Quellcode hat und programmieren kann. Da waren sie schon, sagen wir, leicht beunruhigt, wie das anfing, sich von selbst zu verbreiten. Und es gab die ersten Mirrors, Spiegelserver. Wupp, plötzlich war dasselbe Programm auch auf einem russischen Server von einem befreundeten Internetprovider. Schwupp, plötzlich ist es in Frankreich aufgetaucht für eine Zeit lang. Es hat keiner sich getraut, noch offensiv zu machen damals, weil in allen Ländern hast du gegen Exportgesetze verstoßen. Den Österreichern war das herzlich wurscht, zum Glück. Dann haben die Amerikaner in einem Vertrag, in einem internationalen Vertrag, der so eine Art, die Sowjetunion darf keine Computer kriegen, das war der COCOM-Vertrag. Und der Wassenaar-Vertrag war der Nachfolgevertrag. Exportkontrolle für verschiedene Güter, die man zwar zivil kaufen kann, aber auch militärisch nutzen kann. Funksachen, was sie wollen, alle möglichen Dinge. Und da drinnen war eben Verschlüsselungsprogramme. Und alle haben sich verpflichtet, wir lassen keine Verbreitung von Verschlüsselungsprogrammen zu, sondern nur dann, wenn wir eine Genehmigung erstellen, zum Beispiel eine Firma, die im Ausland Geschäfte macht und sich einen Datenverkehr mit zu Hause baut. Gut, 1997 gab es dann schon 11 verschiedene Versionen von PGP, weil überall auf der Welt haben sich irgendwie begabte Programmierer hingesetzt und haben gesagt, ist ein Open-Source-Programm, kann ich meinen eigenen Code machen. Der Druck der Banken wurde natürlich stärker. Dann sind wir draufgekommen, dass dieses Büro des Wassenaar-Vertrags in Wien sitzt. Wassenaar ist eine Stadt in Holland. Ja, aber das Büro war in Wien. Die trafen sich in Wien. Die Electronic Frontier Foundation hat, das war die Zeit, hat schon Internetbrowser gegeben, die waren aber alle noch mit schwacher Verschlüsselung. Und irgendwann haben die auf Druck der Banken nachgegeben und haben gesagt, na gut, statt 40 erlauben wir 56 Bit. Wussten wir, sie können inzwischen auch 56 Bit ziemlich schnell knacken. Naja, und dann hat die Electronic Frontier Foundation so eine Kiste zusammenlöten lassen mit speziellen Bauteilen und die hat den 56-Bit-Schlüssel in 3 Stunden geknackt. Damit war er erledigt. Ja. Und die Banken haben gesagt zur Regierung, spinnt sie, die verrückten Bürgerrechtler knacken das in drei Stunden, was glaubst du, was die Chinesen machen oder die Russen? Mit Spezialequipment. Nur das ging so weiter. PGP kam in 2 Bänden aus den USA und wir haben angefangen, eine Kampagne dagegen einzurichten und ich habe denen geschrieben, ich war lange auf den ihren Listen, ich habe denen geschrieben, hey Leute, das Büro ist in Wien, ich kann da hingehen. Ja, geh dorthin. Naja, ich habe dann Artikel darüber geschrieben und die Anekdoten, die lasse ich jetzt aus, die bringen wir dann in der Frage-Antwort-Stunde. Ich hatte extrem interessant, 2, 3 extrem interessante Begegnungen mit interessanten Gesprächspartnern aus den USA, mit denen ich alle nicht gerechnet hatte, aber das später. Dann ist es so gegangen, die Amerikaner haben gesagt, wer koordiniert die Kampagne? Alle waren dafür, das sollen nicht die Amerikaner tun. Weil das waren zwar die stärksten Bürgerrechtsorganisationen, da waren 5 Stück drinnen. Und die American Civil Liberties Union hat heute 500.000 Mitglieder. Ja? Also mit solchen haben wir da zusammengearbeitet. Aber es haben alle gesagt, das soll lieber wer machen, wer eher so halbwegs neutral ist und Dings. Habe ich gesagt, Österreich, wäre doch neutral. Na, rausgekommen ist, dass Quintessenz aus Österreich und Electronic Frontier Australia die Koordination übernommen haben der Kampagne. Wir waren in ständigem Kontakt mit der IT-Industrie. Die haben uns nur gefragt, wo können wir euch helfen. Die haben ein irrsinniges Interesse gehabt, da die Geheimdienstler auszuschalten, die eigenen, ne? Geschäftsinteresse, Kohle, ganz einfach. Und wir haben gesagt, okay, solange das mit den Bürgerrechten so total gut passt, warum sollte die Gier, die so oft die Leute, die Menschen zu gewissen eigentümlichen Handlungen treibt, warum sollte die Gier nicht einmal im Dienst der guten Sache stehen? Es gab null Programm, null Problem mit denen, die waren total verträglich, die waren nur froh, dass sich endlich jemand gefunden hat, der die Problematik sagt. Sie waren Businessleute, sie konnten nicht so auftreten wie wir. Die haben ihnen den Finger gezeigt, wenn die uns irgendwas wollten. Und dann ist noch dazu das Echelon-System, das große Überwachungssystem aufgeflogen, das militärische mit diesen weißen Kuppeln, wo sie alles Mögliche abgehört haben. Naja, und da waren die Europäer ziemlich beunruhigt deswegen. Und wir nähern uns bereits dem Ende der Entwicklung. Wir haben dann noch eine zweite Kampagne nachgelegt und die war dann dazu da, dass die Programme massiv und gegen gegen alle Exportgesetze einfach in allen Ländern zum Download anzubieten. Allein in Österreich hat das, obwohl wir theoretisch eigentlich ein Strafverfahren hätten befürchten können, allein in Österreich waren schätzungsweise zwischendurch bis zu 10 Spiegelungen desselben Programms aktiv. Also wenn eines runtergeholt wurde aus dem Netz, ist das nächste raufgekommen. Und sonst hat man sich es halt von einem italienischen Server geholt. Merken Sie jetzt, welche Methoden das sind? Das sind die Methoden, die per WikiLeaks dann schon ziemlich eingespielt waren. Das ist von den Aktivisten im Netz schon 15 Jahre lang vorher vorexerziert worden, aber niemals natürlich auf einem so hohen Level und mit einem so hohen Bekanntheitsgrad. Das ist überall unter dem journalistischen Radar durchgeflogen, weil wenn die nur gehört haben, Verschlüsselung, haben sie gesagt, das kriege ich beim Chefredakteur nie durch.
Viel zu kompliziert, ne?
Es gab keinen einzigen Zeitungsartikel aus Österreich über das Wassenaar-Büro, wo alles ausgemacht wurde, wie man es weiter unterm Deckel hält. Kein einziger Artikel, bei 6 Artikeln gab es bei der Eröffnung. Da ist nur dürr gestanden, das neue Abrüstungsbüro sitzt jetzt in Wien. Pause. Dann waren 3 Jahre keine einzigen Nachrichten, und wenn Sie im Internet nachschauen, die einzigen Nachrichten, die darüber sind, auf Deutsch, die habe alle ich geschrieben. Das ist erstaunlich, weil wir waren so wenige damals. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Quintessenz bestand am Anfang aus 3 Leuten. Ja, jetzt sind es 30 mit 300 Aktivisten, die also temporär zur Verfügung stehen. Naja, und dann war es irgendwie aus. Dann war es irgendwie aus, weil wir haben denen so lang auf der Nase herumgetanzt. Und wenn sie das Programm versucht haben, mit Staatsgewalt in Frankreich vom Netz zu bringen, hat es in Spanien daneben 10 Mirrors gegeben. Wieder dasselbe. Und die französischen Seiten haben gesagt, okay, wir dürfen nicht mehr, dann linken wir halt auf die Spanier. Die haben keine Chance gehabt, und ich habe das von Anfang an gewusst, dass sie keine Chance haben, aber nur aus einem Grund. Das Interesse von Banken und Industrie, sonst hätten wir 10 Jahre länger gebraucht mit der Befreiung desselben. 1999 haben Deutschland und Frankreich gesagt, aha, die Amerikaner spionieren uns aus mit ihrem Echelon-System, aber wir sollten keine sichere Verschlüsselung verwenden. Wir heben das Verbot auf. Wupp, hatte schon eine PGP-Version gegeben, die in alle Linux-Distributionen integriert war. Und zwar eine, die selber gecodet war, also wo man ganz sicher sein konnte, dass da keine Hintertüren sind, weil da haben 20 andere Programmierer kontrolliert, wie das programmiert wurde. Und weil eben die Quellcodes alle offen waren, kann ich Ihnen nachher sagen, wenn Sie es wissen wollen, warum ein Verschlüsselungsprogramm im Grunde offen sein muss, konnte es jeder, der programmieren konnte, nehmen. So. Dann gab es noch den Echelon-Untersuchungsausschuss im EU-Parlament, das war dann der letzte Nagel in den Sack der Verschlüsselungsverbote. Im Jahr 2000 haben auch die USA aufgegeben und haben die Exportverbote aufgehoben, weil es eh schon überall war. Es hatte schon jeder. PGP kam in immer neuen Versionen raus und war ab Ende der 90er Jahre konntest du es schon in den meisten E-Mailern als Plugin verwenden. Du brauchtest nicht einmal ein eigenes Programm. Hast du Plugin gemacht, verschlüsseln, du hast den Schlüssel von der Gegenseite rausgesucht, wieder schauen, verschlüsselte Mail raus, kann keiner lesen, außer der Adressat. Naja, und damit waren die Internetbrowser zum ersten Mal für Internetbanking geeignet. Sicher genug. Wäre das nicht so gelaufen, hätten wir jahrelang noch kein Internetbanking gehabt, weil nämlich der Browser, mit dem du das machst, Internet Explorer, Mozilla, was sie wollen, der Browser muss das integriert haben, die starke Verschlüsselung, sonst funktioniert es nicht. Aber da aber die meisten Browser in den USA geschrieben werden und wenn du dort keine starke Verschlüsselung integrieren kannst, dann musst du dir das manuell reinfummeln. Naja, dann kannst du breitflächiges Internetbanking vergessen, wenn du das manuell machen musst. Da hätte es sich nicht ausgezahlt für die Banken. Aber dadurch, dass das einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist, haben die gesagt, okay, das geht jetzt und das machen wir. Und die Banken haben gesagt, hurra, jetzt geht's los mit Internetbanking, jetzt hauen wir die ersten Leute raus aus den Filialen. Das war so in etwa die Entwicklung, die ist völlig unterm Radar, also der breiteren Öffentlichkeit damals durchgeflogen, weil das einfach technisch einfach unvorstellbar war, dass ein Artikel darüber in einer normalen Tageszeitung erscheint. Aber du hast schon geschrieben drüber.
Wir haben mal was gehabt, ja. Wir haben uns ja dann gegenseitig interviewt, ne? Weil anders ist ja nicht gegangen. Aber wenn das jetzt die sozusagen der technische Boden war, den du jetzt erzählt hast, warum funktioniert das WikiLeaks? Warum ist das jetzt oberhalb des Radars? Warum geht es plötzlich flächendeckend in den Medien? Was ist der Unterschied jetzt? Technisch wissen wir, steht alles auf denselben Beinen, aber WikiLeaks ist hinausgegangen, also das war wie ein Flächenbrand. Ne?
Da muss man sagen, danach hat es eine Entwicklung gegeben, dass eben solche Tools wie Wikis aufkamen. Wiki ist ganz einfach eine Art von Software, die auf Kollaboration ausgelegt ist. Und was du damit machst, ist wurscht. Du kannst das für alles adaptieren. Das heißt, erstens war die Software da, zweitens gibt es irrsinnig viele Leute, die damit vertraut sind, weil es sehr viele Leute gegeben hat, die bei der Wikipedia mal was geschrieben haben oder ein Wiki im Unternehmen haben oder ein Wiki im Verein haben, weil es halt einfach ist. Man kann sehr einfach miteinander kollaborieren, indem man einen Text zusammen erstellt. Einer schreibt eine Rohfassung rein, der zweite geht drüber, dann schaut der Text so aus, die Vorversion ist gespeichert, das heißt, das war da. Was ganz anders gelaufen ist, ist, dass da natürlich man schon auf die Erfahrungen von diesen, sagen wir probieren jetzt mal Aktionen, ob wir da was zusammenbringen, aufbauen konnte und die Strategien wurden verfeinert. Sie haben auch relativ langsam angefangen und hatten am Anfang sehr wenig Geld und kriegten zwar viel Sachen, aber es war mühsamst die ersten 2 Jahre. Und die Initialzündung hat, glaube ich, hat da stattgefunden, als sie dieses Video veröffentlicht haben. Also als die ersten wirklich hochkarätigen Sachen kamen.
Das Video war das Friendly Fire, glaube ich, im Irak, oder?
Genau, das war diese Söldnertruppe mit ihren Black Hawk Helikoptern, die mal so nebenbei 27 Irakis umgelegt haben, weil sie gesagt haben, okay, Es könnten ja Terroristen sein. Und
da ist dann die politische Komponente dazu gekommen, ne?
Bitte? Das stimmt, ja, die Reuters-Journalisten, natürlich. Es hatte damals schon eine politische Dimension, aber das Ganze war noch viel technischer, weil auch das Thema viel technischer war. Wir haben gesagt, wir müssen die Verschlüsselungstechnologie aus den Händen der Militärs befreien. Die Zivilgesellschaft hat ein Recht darauf, diese Technologien zu benutzen, wenn sie ja dienen und wenn sie ja nützen. Und Briefgeheimnis, Datenschutz, Privatsphäre hängen von so etwas ab. Wir haben die Programme. Warum darf ich sie nicht meinem Freund in Frankreich zur Verfügung stellen? Okay, ich darf nicht. Ups, er hat es trotzdem, ja. Woher hat er denn das wohl?
So ein Pech, ja, das sind die großen Geheimnisse. Aber jetzt sage ich mal danke, Erich, für diese Einführung und ich möchte Sie einladen, jetzt mit uns zu plaudern und Fragen zu stellen. Gibt es jemanden, dem schon eine Frage unter den Nägeln brennt? Bitte. Warten Sie bitte schon, bis das Mikrofon kriegen, weil ich habe gesagt, wir zeichnen ja auch.
Ja, die Anekdoten wollen wir hören.
Ne, erzähl uns mal eine Anekdote.
Ja, das war relativ witzig. Wir wussten, also besonders die Amerikaner waren da schon eher vorsichtiger als wir. Naja, die haben auch eine hauseigene Gegenspieler gehabt, die waren ein bisschen gefährlicher als die unseren. Ja, die unseren hatten einfach anderes zu tun, das war denen auch vollkommen wurscht. Ja, das rutscht ja. Okay, ja, danke. Wir wussten eigentlich nicht, welche Konsequenzen wir da riskieren, aber ich habe mir gedacht, und auch die Deutschen, wir haben gesagt, wir tun jetzt einmal und dann schauen wir mal, was da passiert. Wir wussten wirklich nicht, was das für eine Wirkung hat. Wir haben einfach unser Ding gemacht und wir hatten keine Ahnung, was die andere Seite darüber denkt, weil die waren not amused. Und dann wurde ich eingeladen, das war 1998, da ging das gerade los mit dem Wassenaer Vertrag. Und ich war zum ersten Mal in diesem Office drinnen. Ich habe einfach einen Termin verlangt und habe gesagt, ob ich die Verantwortlichen sprechen kann. Ich würde gern mal da rein, weil das von öffentlichem Interesse und es werden Artikel geschrieben. Die Artikel gibt es eh alle im Netz. Die haben mich auch reingelassen. Es war natürlich niemand da, außer das Verwaltungspersonal, weil alle, die kommen, sind Militärgeheimdienstler gewesen. Die haben sich regelmäßig dort getroffen, reingeflogen, getagt, rausgeflogen. Und ich habe mir das so angeschaut. Das ist direkt hinterm Hotel Brüssel in Wien. In so einem Wohngebäude, völlig unscheinbar. Und da haben sich die immer getroffen. Und dann war ich dort, habe eine Story geschrieben und alle haben gesagt, puhu, wie schaut es denn dort aus? Habe ich gesagt, das ist ein normales Büro und kein Schwein war drinnen, aber ich kenne wenigstens die Leute, die das organisatorisch dort machen. Und dann bin ich nach Frankfurt geflogen und hatte dort einen Vortrag zu so einem Thema an der Universität bei einer großen Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Danach hang ich noch mit den Chaos-Computer-Club-Mitgliedern ab und am nächsten Tag bin ich heimgeflogen. Sitze im Flieger von Frankfurt nach Wien. Damals durfte man noch rauchen. Ich war ganz hinten im Flieger und hatte dort meinen gewohnten Stapel Zeitungen liegen und auf einmal sitzt sich eine Dame neben mich. Fesch, Seidenkostüm, Amerikanerin. Erzählte irgendwas, sie ist irgendwie multiple sklerotisch krank und brauchte ihre Medikamente eisgekühlt in der Bordküche, drum muss sie da sitzen. Ah, hab ich mir gedacht. Hat die auch ein bisschen herumgefummelt, die hat nicht so genau hingeschaut, weil ich schaue Spritzen nicht so gern an. Und dann sagt sie zu mir, ob sie vielleicht eine Zigarette haben könnte. Habe ich ihr eine gegeben, dann hat sie die so geraucht und da habe ich mir gedacht, okay, ja, was? Und dann habe ich die wieder angeredet, und dass sie sich für Fußball interessiert. Und ich habe mir eine Zeitung weggelegt und habe gesagt, will die von mir? Ja, nach einer Viertelstunde hat sie mir gesagt, wo sie hinfliegt. Sag ich, wo fliegen Sie denn hin? Was machen Sie denn in Wien? Sagt sie, ja, wissen Sie, ich habe eine Sitzung im Wassenau-Office. Ich war wie vom Donner gerührt, weil niemand hatte das Wassenau-Office gekannt von allen Journalisten, die ich gefragt habe. Und plötzlich sitzt eine neben mir, die mit dem Militärgeheimdienstler drinnen sitzt. Und dann habe ich sie so angesehen und dann hatte ich schon ihre Karte. Embassy of the United States ohne Location. Und dann hat sie mir, falls Sie uns mal brauchen, gesagt und hat mir ihre Telefonnummer draufgeschrieben mit einer Füllfeder. Ich habe dann das Übliche gemacht, wenn mir so jemand unterkommt, dann erzähle ich denen eine ungeheuer persönliche Geschichte, eine total persönliche Geschichte, vielleicht so eine, wo man sich sogar vorstellen kann, man könnte jemanden damit erpressen, persönlich damit. Und dann waren sie immer gleich wieder ruhig. Das ist die adäquate Antwort drauf. Ich habe nur eine Zeit lang gebraucht. Ich habe immer gedacht, mir ist weit nicht so wichtig, dass uns die überhaupt wahrnehmen. Offensichtlich schon. Ich war dann noch ein zweites Mal im Wassenaar Office mit dem Präsidenten der Electronic Frontier Foundation, der war in Wien und der wollte das unbedingt sehen. Weil da sind die USA. Oh, Wassenaar, da sind die ganzen Militärgeheimdienstler. Hui, wie gefährlich. Und mit dem bin ich rauf und dann fragte ich die zwei Jungs, die dort waren. Der Deutsche hat mir eher verdächtig ausgeschaut. Der hat so eine Militärfresse gehabt. Kennen Sie das? So einer, der nie lacht. Wo du merkst, er ist gedrillt drauf, dass er finster schaut. Dieses Syndrom ist sehr oft bei Uniformierten festzustellen. Und der andere, der Kanadier, war lustig. Und dann habe ich zu dem gesagt, ich habe niemandem etwas erzählt, weil mir ist damals schon nachgehängt, der Möchel ist ja paranoid. Was erzählt denn der da die ganze Zeit? Sie wussten zwar nicht, über was ich rede, aber es war irgendwie für eine medizinische Diagnose, eine pathologische Diagnose fällig. Und dann sage ich zu dem Kanadier, ich habe da eine kennengelernt. Sagen Sie, ist Ihnen eine Luisa Maria Colon bekannt? Haben sich die zwei so angeschaut. Und dann hat der Kanadier gesagt, yes, we know a Luisa. She works for the State Department. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie, die sind Flieger von Frankfurt nach Wien neben mir gesessen und hat mich auf das Wassenaar Office angesprochen und hat mich gefragt, ob sie was für mich tun kann. Hat der Kanadier fein gelächelt und hat gesagt, waren Sie vielleicht über die direkte Ansprache überrascht? Also die wussten schon, was dort läuft, nur wir wussten es nicht.
So geht's zu. Bitte. Wenn Sie nichts fragen, frage ich. Ich frage Sie in der Gleis. Es ist eine Warnung.
Fragen Sie lieber Sie.
es ist eins. 1996 war diese Krypton-Gründung. Ja. Also war Krypton, so die heiße Zeit. Jetzt sind wir 15 Jahre danach. WikiLeaks ist in aller Munde. Wird sich das weiter verbreiten oder wie siehst du da eine zukünftige Entwicklung dieser Geschichten?
Das geht jetzt so weiter. Das geht so weiter. Ich habe ja einen ganz guten Draht zu den Leuten rein. Assange kenne ich auch. Ich habe 2-3 Mal beim Chaos Computer Club auf den Kongressen getroffen. War ein ganz normaler Typ, Hacker wie alle anderen auch, der war halt aus Australien und da gibt es halt einige von diesen Technikern, das sind eher so unstete Gesellen, die reisen herum. Die haben nicht wirklich einen Wohnsitz, sondern die sind mal da, mal dort, dann haben sie dort ein Projekt, dann haben sie in einem dritten Staat ein Engagement, eine Beratung. Mhm. Die haben aber jetzt so viele Dokumente bekommen, und kriegen laufend so viel rein, dass sie nicht genug Editoren haben, die diese Texte bearbeiten. Weil man kann nicht einfach alles veröffentlichen, wie man will. Man kann ja nicht, man muss auch auf Unbeteiligte Rücksicht nehmen. Und wenn wir schon dann irgendwie Privatsphäre und Datenschutz strapazieren, dann dürfen wir nicht bitte ganz unbeteiligte Leute mit vollem Namen irgendwo bloßstellen. Das war auch einer der Gründe, warum Assange und Co. gesagt haben, wir schaffen das nicht ohne Journalisten.
Ja.
Journalisten, wir haben uns vorher unterhalten, Klaus, wir haben nämlich schon noch gebraucht. Die Jungs da haben nicht die journalistischen Skills. Die können gut programmieren. Aber die haben nicht das, was irgendwie so Leute, die den Beruf leben, wie der Klaus oder ich, automatisch tun. Du liest einen Satz und sagst, okay, dann liest du ihn noch einmal und dann sagst du, der liegt, ich weiß nur noch nicht warum.
Naja. Es ist ja schwierig, das einzuordnen, nicht? Wenn es da eine Menge Rohmaterial gibt, darum hat ja der Assange auch diese Zusammenarbeit mit größeren Verlagen, mit Spiegel, auch mit der New York Times, glaube ich. Und die bewerten das ja dann, ne? Rein, nur aus der Datenlage werden Sie keine Freude haben, wenn Sie auf die Internetseiten gehen und dort 15.000 Dokumente lesen müssen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine fade Lektüre, da können Sie ins Telefonbuch auch schauen. Das heißt, das gehört aufgearbeitet. Ne? Was ich mich frage ist, wird da jetzt noch durch WikiLeaks Vergangenheit aufgearbeitet? Greifen die jetzt dann noch weiter zurück oder wird man irgendwann einmal in der Jetztzeit ankommen?
Ich würde mal sagen, das lässt sich beides. Es kommt beides. Manchmal kommen die Dokumente fast tagesaktuell rein. Davon weiß ich auch ein Lied singen. Ich habe so circa 1500 bis 2000 nicht öffentliche Dokumente auf Krypton veröffentlicht bis jetzt. Das mache ich immer noch. Wenn ich einen Artikel schreibe über ein komplexes Thema. Ich habe das damals aus reiner Selbstverteidigung gemacht. Da haben die Leute gesagt, was schreibt der da für Artikel? Wo ist da der Nachweis? Woher wissen wir, dass er sich das nicht aus den Fingern saugt? So die Print-Leute. Für die war das Thema, die kannst du jagen mit Technik, die gestandenen alten Print-Leute. Du kannst ein böses Lied davon singen, nehme ich mal an, wie ich. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann hatte man natürlich sehr schnell das Epithet paranoid zur Hand. Das hörte ich dann bei jeder Gelegenheit von der Gegenseite. Ah, da ist, kommt jetzt die Paranoia-Fraktion. Und in Wirklichkeit haben die Dilos bloß nicht gewusst, wovon ich spreche, weil sie sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Und weil sie es nicht verstanden haben, haben sie gesagt, okay, das muss Paranoia sein, weil sonst würde ich es verstehen. Und also habe ich angefangen, meine Dokumente Volltext ins Netz zu setzen, neben den Artikeln und sie zu verlinken. Und zwar egal, wessen Copyright das ist. Das war mir völlig egal und das ist mir heute auch noch völlig egal, weil das Öffentlichkeitsinteresse überwiegt jedes Copyright.
Okay, bitte, das ist eine Frage.
Hört man mich?
Ja, ja.
Sehr viel des Vortrages war ja Technik und ich sage es ganz offen, zeitweise für mich Bahnhof. Ich bin hier vorhin, weil mich das, was herausgekommen ist jetzt am Ende, das verbinde ich mit einem Namen, eines Obergefreiten der amerikanischen Armee, Bradley sowieso. Ich habe schon gehört früher, dass es Hackerangriffe in das Pentagon und weiß ich wohin gegeben hat. Das war aber nur die Tatsache, dass wer da hineinging, nicht, dass nichts veröffentlicht worden. Jedenfalls, ich habe das nicht so bemerkt auf den Zeitungen und so weiter. Jetzt ist da auf einmal, weiß ich, 250.000 Dokumente aus dem Außenministerium, wird in das Netz gestellt, weil, das habe ich mitbekommen, nach dem 11. September die Vernetzung der amerikanischen Autoritäten verbessert werden soll. Das heißt also, dass die Armee beim Außenminister und so weiter nachschauen konnte, damit sie sich schneller über etwas klar werden. Das leuchtet mir auch alles ein. Aber irgendwie ist es doch ein Quantensprung, weil die technischen Möglichkeiten, ich sage Stichwort Hacker, waren ja immer vorhanden. Da ist aber nie etwas rausgekommen und jetzt wird etwas ausgelöst, das ja eine andere Quantität hat. Wobei ich sage, das, was bisher rausgekommen ist, da sind ja mehr Seitenblicke aus der Diplomatie, haben wir eigentlich uns eh schon immer gedacht. Ne? Ja. Es hat mich nicht so besonders umgehaut. Es war mehr anekdotisch. Und mir ist eines aufgefallen, wie er ankündigte, der Assange, dass er sich jetzt auch um Bankgeheimnisse kümmern würde, ist also, ich habe so das Gefühl, da ist es zweigängig aufgeschaltet worden in den Verfolgungsmaßnahmen. Und seitdem ist es eigentlich sehr ruhig. Und ich weiß auch nicht, wie ich das beurteilen soll.
Okay.
Relativ einfach. Es sind nicht nur anekdotische Sachen rausgekommen. Es kommen laufend sehr viele Hintergründe über internationale Ereignisse raus, die man nicht wusste. Heute ist wieder was Aktuelles in der Zeitung drinnen. Ich weiß nicht, betrifft meistens fremde Staaten und weniger die US-Armee. Sie haben völlig recht, nach 9-11 haben die gesagt, warum haben wir das nicht gewusst, warum sind uns die durch die Lappen. Sie schreien immer nach einer technischen Lösung, wenn sie ein anderes Problem haben. Das funktioniert nie. Das funktioniert nie.
Ja, aber der Punkt war, dass hier Geheimdienste vernetzt wurden und viel mehr Leute Zugang hatten auf einer mittleren Ebene. Was
sie genommen dann zu es wurden mehrere Netzwerke zusammengelegt. Das eine ist das sogenannte SIPRNet, Das ist ein Netzwerk nur für Militärs, dient für Dokumente bis zur Secret-Klassifikation. Das ist nicht rasend hoch. Da gibt's dann noch Top Secret und Umbra und sonst was. Aber durch die Fülle, die da war, kann man sehr viel draus schließen. Naja, und dann haben sie auch noch die Datenbank des Außenministeriums dran gehängt, also die Diplomatendatenbank. Das war ein Kardinalfehler. Und am Schluss, ich habe einen Paris-Artikel jetzt drüber geschrieben, die Tage danach in der Washington Post inhaltlich ungefähr ein Viertel der Informationen war dann in der Washington Post. Die amerikanischen Journalisten sind nämlich grundsätzlich total überschätzt. Das ist ein Haufen von Weicheiern alle miteinander. Wenn es um nationale Sicherheit geht, schreibt keiner einen Artikel. Die wussten ein Jahr lang, was die USA mit den SWIFT-Bankdaten treiben. Sie wussten ein Jahr lang, dass sie in allen Exchanges drinnen sind, die NSA. Und die New York Times hat es absichtlich und zugegebenermaßen unterm Cover gehalten. Sie haben auf eine Genehmigung gewartet. Das ist nicht Journalismus.
Ja, jetzt noch die Frage war schon, Bank, jetzt geht es um Bankdaten, die sind ja angekündigt.
Bank of America ist wahrscheinlich dran. Das Interessante ist, dass nachdem die Nachricht rauskam und die Analysten haben gesagt, welche Bank könnte er meinen? Und irgendwie sind sie alle auf die Bank of America gekommen. Die ist am selben Tag an der Börse um 3% gefallen. Wissen Sie, was das heißt für eine Bankaktie? Bankaktien fallen nicht um 3% an einem Tag, außer sie haben eine Krise. Oder es ist ein allgemeiner Börsenabschwung. Aber dass eine Bank, ohne dass irgendeine ökonomische Nachricht, eine neue vorliegt, batsch um 3% runterfällt, das hat WikiLeaks nur die Meldung ausgelöst. Die haben so viel, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, es zu publizieren. Und das ist ihr momentanes eigentliches Problem. Die Kollegen vom Spiegel, naja, das sind halt Wochenmagazinjournalisten, die, sagen wir, sehr gründlich sind und nicht gar so schnell. Und auch die anderen sind, sagen wir, also es muss alles koordiniert werden, das geht nicht so schnell. Auf der anderen Seite kann man nicht einfach alles veröffentlichen und dann vielleicht eine Liste von irakischen Informanten der Amerikaner veröffentlichen, die dann alle an die Wand gestellt werden. Das ist das Problem dabei.
Geht nicht, bitte.
Da war was.
Die Militärs werden ja auch nicht ewig schlafen. Wird es nicht in Zukunft auch passieren, dass die eigenen Dokumente sicherer halten und verschlüsseln, sodass dann eigentlich nichts mehr nach außen dringen kann?
Das Problem ist die Rechtevergabe dabei. Das einzige Problem war die Rechtevergabe. Ist ganz einfach. Wenn ich viele Benutzer habe für einen Datenpool, dann muss ich sozusagen selektiv Rechte vergeben.
Wer darf was anschauen?
Wer darf was anschauen? Dürfen alle alles schauen? Dort durften alle alles schauen in diesem Netz. Es war total geisteskrank, was die da gemacht haben. Das haben auch alle amerikanischen Programmierer gesagt, wie sie angefangen haben. Wissen Sie, was das SIPRNet ist? Dieses Netz ist der geheime Teil. Sie haben noch einen offenen Teil auch für die Soldaten, dass sie mit zu Hause kommunizieren können. Das sind Standalone-Maschinen, also die sind vor Ort nicht vernetzt mit anderen Maschinen. Die hängen direkt an dem Netz dran. Nun, jetzt sage ich Ihnen was, es ist vernetzt. Sämtliche Einheiten, die im Krieg sind, an der Front. Das Außenministerium, die Botschaften, es ist dran der Rest der Militärs, es sind dran jede Menge private Contractors, die USA haben ja so irrsinnig viel ausgelagert an Privatfirmen, und wenn die irgendwie etwas machen in die Richtung, wenn zum Beispiel sie eine Privatfirma engagieren, um irgendwas systemmäßig zu überprüfen, na, dann müssen die Zugriff haben auf das Netz. das ZipRNet, Secure Internet Protocol Routing heißt das. Es ist in Wirklichkeit nichts anderes als eines der Netzwerke, wie es jede größere Firma in Österreich unterhält, die Filialen hat. Man nennt es ein Virtual Private Network, also ein Netzwerk, wo die einzelnen Anschlussstellen durch verschlüsselte Kanäle, durch solche sogenannte Tunnel miteinander verbunden sind, dass ihre Daten in einem separaten Kanal mitfliegen. Jede Bank hat sowas und das hatte das ZipRNet auch. Nur, und jetzt lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Die hatten 500.000 Zugangsberechtigte. 500.000! Und jeder durfte mehr oder weniger alles da drinnen. Jede private Netzwerkfirma, die einen solchen Auftrag bekommen hätte von einer Firma, und die hätte dann gesagt, aber sie schauen schon, dass das alles sicher ist, die wären sofort aufgestanden und gegangen. Das ist vollkommen unmöglich zu machen. Vollkommen unmöglich. Da wird zugegriffen von Rechnern, die in einem sicheren Rechenzentrum des Pentagon stehen. Da wird zugegriffen von Rechnern, die im Außenministerium stehen, mit doppelten Sicherheitsvorkehrungen. Und ein Gefreiter mit 21, der regionale Aufklärung macht, an der irakischen Front, hat denselben Zugriff und dieselben Rechte. Das ist ganz einfach gegen alle Sicherheitsregeln. Das ist bescheuert. So ein Netzwerk ist einfach nur bescheuert. Das kann niemand sicher machen. Deswegen, und Sie haben geglaubt, also manchmal wär ich aus denen überhaupt nicht schlau. Auf der einen Seite die total hochgerüstete Supermacht mit Technologie Ende nie. Auf der anderen Seite ein Zugang zu Sicherheit, der nachgerade lachhaft ist. Ja? Jeder HTL-Schüler hätte das anders gekonnt, der sich für das Thema interessiert. Das ist eine vollkommen unlösbare Aufgabe. Nein, es gab ein politisches Kommando und deswegen wurde es so gemacht.
Gibt es noch eine Nachfrage? Aber wenn Sie jetzt die Fehler beheben, das Militär, dann versiegen quasi Ihre Quellen für WikiLeaks.
Die Fehler beheben bei 500.000 Benutzer, die ständig wechseln, die Militärs wechseln doch ständig. Einmal sind sie im Irak, dann sind sie weg, dann sind sie ausmustern, dann kommen neue. Vollkommen undenkbar, so ein Netz nur annähernd sicher zu halten. Die Löcher sind nicht in der Technik, die Löcher sind die Leute.
Das heißt, der ist ja mit ein paar gebrannten CDs rausgegangen, nicht mit den Daten, die hat er dann heimgeschickt, oder?
Schauen Sie, was soll ich Ihnen sagen zu einem Netzwerk, das Secure Internet Protocol Routing Network heißt und da sitzt ein 21-jähriger Gefreiter dran, hat Zugriff auf den gesamten Datenpool und dann sitzt er noch auf einer Maschine, wo die USB-Ports zum Kopieren offen sind, wo ein DVD-Brenner drinnen ist und der an einem Drucker angeschlossen ist. Das sind drei sichere Punkte, wo du die Daten abgreifen kannst. Da ist nichts mehr Secure Internet Protocol Routing, da wird nicht mehr geroutet, da wird einfach lokal kopiert, wieder schauen, gehen wir.
Ist das, ich möchte nicht vorgreifen, Frank, bitte.
Ja, so primitiv, das war der Grund. Nicht ein großer Hackangriff. Nein, die haben an der Front lauter Maschinen gehabt, die hat irgendein irakischer Contractor zugeliefert. Das sind ja 0815 PCs. Dafür braucht man ja nichts Besonderes. Das kannst du wie jeden PC machen. Das sind irakische Contractors gewesen und die haben halt nicht drauf geschaut, dass alle diese Möglichkeiten im Rechner gesperrt sein müssen. Ich meine, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du sicheres Netz hast, wenn jeder Rechner die Kopierschnittstellen offen hat.
Wird das Schule machen? Das Whistleblowing? Also ja, woher? Ja. Die Menschen sind da, die Menschen werden Daten kriegen, das wird sie nicht vermeiden lassen durch die Technik. Das heißt, man wird immer Leute haben, die irgendjemandem was erzählen, aus welchem Grund auch immer. Nicht? Bisher sind sie zur Zeitung gekommen, jetzt haben wir WikiLeaks auch. Wird das mehr, glaubst du?
Das wird mehr. Die Leute haben nämlich die Angst verloren. Es ist nicht illegal, in den meisten Fällen so etwas zu veröffentlichen. Und für uns, also für mich als Journalisten, war das natürlich ein Geschenk, weil ich darf, wir dürfen ja mehr. Wir haben einen Auftrag, die Öffentlichkeit zu informieren. Ich sehe da eine lichte Zukunft und ich sehe da auch eine gute Rolle für Journalisten. Weil, ich meine, wenn sie ihren Beruf ernst nehmen,
durchaus.
Du weißt, was ich meine. Wenn sie ihren Beruf ernst nehmen, die werden gebraucht bei so etwas. Und ich glaube auch, dass die Leute die Scheu davor verloren haben. Was wir damals gemacht haben, ich meine, was hätte man denn viel passieren können? Ich habe keine Ahnung gehabt. Mir war es auch vollkommen wurscht, weil ich mir gedacht habe, ich bin nicht wichtig genug. Deswegen wird nichts passieren. Außerdem bin ich nicht bösartig und bin nicht mit irgendeiner Gegenseite verbandelt. Ich stehe für mich selbst, also man kann mich nicht irgendwo festmachen, ich habe die Dokumente nicht irgendjemandem geheim gegeben, sondern wann, dann kriegt es die Allgemeinheit.
Ja, aber es hat so Flüge gegeben vom CIA, ne? Nach Polen oder so, oder in irgendwelche anderen Gefängnisse. Also zum Glück haben sie sich nicht abgeholt, aber bitte.
Man bringt mich jetzt durch die letzten Worte auf eine etwas, vielleicht ist auch eine Verfolgungswahnidee. Wer sitzt am Leck? Und wer kontrolliert, was aus dem reichen Fundus, der heraussprudelt, an eine breitere Öffentlichkeit kommt? Ich sage das deshalb, weil mir ist es gerade eingefallen, wir haben in Österreich die Hüppe Alpe Adria, die Schweinerei. Wir sind alle empört. Es gibt allerdings auch, das ist die erste österreichische notverstaatlichte Bank, die Österreichische Kommunalbank. Darüber wird viel diskreter oder wenn überhaupt berichtet. Die hat eine Bad Bank mit 12 Milliarden toxischen Papieren. Auch die werden wir zahlen wie die von der Hypo. Und darum bin ich jetzt ein bisschen alarmiert. Wer setzt am Leck und sagt, veröffentlichungswürdig, nicht veröffentlichungswürdig?
Schwierig zu sagen. Also das müsste man je nach Plattform im Internet betrachten und natürlich auch je nach Medium, das sich dann drum kümmert. Ne? Wenn ich sage, WikiLeaks bekommt solche Dokumente, dann werden die wahrscheinlich mal schauen, aha, Österreich, und das können wir irgendwann einmal unter ferner Liefen veröffentlichen, einfach von der Wertigkeit her. Ne? Außerdem hat man bei WikiLeaks natürlich auch das Interesse, dass man hier an Spenden kommt und so weiter, und die österreichische Öffentlichkeit ist natürlich nicht so breit. Also das müssen wir auch ein bisschen in Betracht ziehen. Und dann kommt es darauf an, bei welchem Medium. Nicht? Also wenn Sie wissen, dass bei der Kontrollbank eine österreichische Ministerin im Vorstand war, schauen Sie, mit welchen Medien dieses Ministerium oder das Bundeskanzleramt kooperiert. Schauen Sie, wo er Geld hineinringt, dann werden Sie sicher wissen, welche Medien das nicht veröffentlichen. Es ist relativ logisch. Ja. Also da braucht man es nicht erwarten. Man wird da nicht von sagen wir mal, jetzt auf der anderen Seite, Vizekanzler-affine Medien werden nicht die Telefonprotokolle von Maischberger veröffentlichen, ja? Weil man ja damals den Krasser unter der blau-schwarzen Regierung drin hatte. Nicht? Also, da gibt es ganz klare Möglichkeiten, wie das in Österreich publik werden kann und durch welche Kanäle das gehen kann. Und genauso ist es international, ne? Man weiß, dass gewisse Medien, was weiß ich, der Guardian in England, jetzt politisch anders dasteht als die Murdoch-Partie. Oder Fox Channel in den USA, wo der Bruder von Bush sitzt. Ne? Und so weiter.
Ist so.
Also Medien sind per se und solche Wiki-Plattformen sind nicht per se, sondern völlig unabhängig und geistern im luftleeren Raum herum, sondern haben natürlich Vernetzungen mit der realen Welt. Nicht?
So ist es.
Also was mich ja damals gewundert hat bei dieser WikiLeaks-Diskussion, wie schnell dann die Bezahlplattformen abgedreht wurden. Ne? PayPal, glaube ich, hat zugemacht und die Kreditkartenfirmen haben zugemacht. Aber vielleicht kannst du da was erzählen, wie das dann geht. Ne?
Als erstes hat Amazon, die haben ja das absichtlich gemacht. Das wusste ich schon. Die hatten irgendwie schon im Hintergrund eine zweite und dritte Struktur, aber sie wollten sie auch absichtlich bloßstellen. Aus diesem Grund haben sie ja die WikiLeaks-Plattform auch eine Zeit lang bei Amazon gehostet. Amazon hat so dieses, man nennt das Cloud Computing. In Wirklichkeit ist es ganz einfach nichts anderes als Amazon sagt, du hast 5 Terabyte Daten, wir haben die Server und schauen und sorgen, dass sie immer verfügbar sind, deine Daten. Naja, die haben die dann relativ bald von den Servern geschmissen und es war nicht einmal Intervention der US-Regierung nötig.
Was ist da vorauseilender Gehorsam, oder?
Ja. Okay. Amazon verdient nämlich inzwischen ein Schweinegeld, dass sie solche Kapazitäten amerikanischen Behörden zur Verfügung stellt. Das heißt, das ist ein Kunde. Und da haben sie natürlich den lästigen und ärgerlichen Kunden gefeuert, um den zahlungskräftigsten vorstellbaren Kunden zu behalten. PayPal und alle die anderen waren genauso. Die in den USA, wenn es irgendwie so den Anschein hat, das sind wir und das sind Gegner, kannst du die vergessen als Medien. Die kannst du vergessen, das sind nur Ja-Sager alles miteinander. Und die Pentagon Papers waren schon damals eine Irrsinnsausnahme und seitdem hat es nichts mehr Vergleichbares gegeben. Also die sind echt arm dran mit ihren Medien. Und die viel gelobte New York Times, ich habe mir die Berichterstattung von denen angesehen, jetzt allein rund um was da jetzt nachkommt bei WikiLeaks. Es ist erstaunlich, es gibt auf Englisch keinen einzigen Artikel, der so viele Informationen drinnen hat wie meine 3 Artikel. Die haben es schlicht nicht publizieren traut. Die trauen sich nicht. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, 2001, wir waren ein Herz und eine Seele mit unseren amerikanischen Freunden. Electronic Frontier Foundation, American Civil Liberties Union, Electronic Privacy Information Center, Center for Democracy and Technology und. Die Verbindungen sind alle abgebrochen worden von denen. Die haben sich nicht mehr getraut, mit uns zu reden. Wir haben miteinander Kongresse in Moskau veranstaltet. Da war übrigens Anna Politkovskaya dabei, die sie umgelegt haben. Ja. Zum Thema Tschetschenien und Kryptographie und Freiheit und nichts mehr, kein einziger Kongress seitdem mehr. Und seitdem sind sie alle zurückgegangen, die leben nämlich alle vom Spendenaufkommen. Und wenn da nur einer einmal sagt, that's un-American, They're in with the enemies. Nationale Sicherheit ist sofort aus. Der investigative Journalismus der New York Times hört sofort auf, in dem Moment der Begriff nationale Sicherheit kommt. Die haben welche im Blatt sitzen. So einfach ist das. Auch bei der deutschen Presseagentur sitzt der deutsche Bundesnachrichtendienst und kontrolliert jede Pressemeldung, die drüber geht, die sich mit Geheimdiensten befasst. Und im Zweifelsfall bringen sie sie nicht. Ich kenne sogar Namen davon. Das ist ganz normal. Das ist ja ihre Aufgabe, die Öffentlichkeit zu beeinflussen und zu manipulieren. Und in den USA scheinen sie in den Medien also ein ziemliches Netzwerk zu haben, das meistens über die Herausgeber geht. Das geht auch. Das muss nur mal festmachen, das ist das
nicht. Es hat schon bis vor kurzem noch so ein bisschen Tradition gegeben, nicht auch kritischer Medien. Weil früher, Watergate hätte es nicht gegeben, wenn ich das ein größeres Engagement, größere Kritikfähigkeit der Medien gegeben hätte. Mit Susan Sontag ist dann eine große Stimme der, sozusagen des amerikanischen Dissidententums gestorben.
Noam Chomsky.
Noam Chomsky ist, glaube ich, 97,
ja.
105.
Ja,
das ist, weiß nicht, der erste und letzte Dissident Amerikas. Hört man auch nicht mehr viel. Und zum Teil auch schon ein bisschen wirre Sachen.
Es gibt dort auf der intellektuellen Ebene ganz wenige. Und wann? Dann sind es meistens Juristen. Das ist das ist mir aufgefallen, und zwar die, die dann die Gesetze angreifen, die eben so diese Überwachungsgesetze, das sind nur die einzigen, aber so Akademier oder so oder irgendwelche großen Figuren, Fehlanzeige, keine einzige mehr, so sehr viel kleine, aber alles das, was man sagt, das Rang und Namen, Washington Post, New York Times, Baltimore Sun und so weiter, nichts, da kommt überhaupt nichts, und auch die Diskussionen, wenn man die Herald Tribune aufschlägt, was die da analysieren oder so, in diesen Blättern, ich würde mal sagen, ein äußerst bescheidenes Niveau. Das heißt, manchmal braucht man sich dann als Österreich überhaupt nicht genieren für die heimische Medienlandschaft.
Na, wenigstens das ist auch gut. Die internationale Nivellierung kommt uns entgegen. Na, ja, bitte. Sie haben ja einen Geheimdienstspezialisten. Fragen Sie, was Sie immer schon fragen wollten. Bitte.
Bitte.
Dann Sie.
Sie verfügen ja nach Ihrem heutigen Vortrag an einem ungeheuren und auch einem brisanten Wissen. Fühlen Sie sich noch vollkommen sicher oder sind Sie schon einmal bedroht geworden?
Nein, ich hatte nur, wie gesagt, ein paar so merkwürdige Begegnungen. Das war nicht die einzige. Eine sehr lustige war 1999. Ich hatte da gerade die Infopol-Papiere bei Telepolis veröffentlicht. Das waren die geheimen EU-Pläne zur Telefonienetzüberwachung.
Telepolis ist ein Internetmagazin.
Das erste in Deutschland, gehört dem Heise Verlag, der die größte Internet-Nachrichten-Website, also so Technik-Nachrichten-Website in Deutschland betreibt. Und ich war da eingeladen auf der Konferenz Computers Freedom and Privacy 1999. Die gibt's alle Jahre und da trifft sich alles, was Rang und Namen hat und macht halt seine eigenen Vorträge. Und da waren wir alle von den Crypto-Killern, also von den Crypto-Export-Killern dabei, und da habe ich auch die Australier, mit denen ich nächtelang herumgetan habe, monatelang, zum ersten Mal physisch getroffen. Ist ja nicht so einfach. Ich kann nicht einfach nach Australien fliegen und die auch nicht. Die Amerikaner haben das möglich gemacht, die haben die Kohle aufgestellt von der Ford Foundation und haben uns alle eingeflogen. Und dann waren wir dort. Und da stand ich mit den Australiern da, also so ziemlich die üblichen Verdächtigen. Die anderen haben gesagt, das sind die Österreicher und die Australier, die die Kampagne machen. Die. Und auf einmal kommt einer von meinen Freunden von Epic her, der Dave Bannister, und sagt, hey Jungs, die NSA ist da, mit einem Namensschild. Das war zum ersten Mal, dass die mit einem NSA, also ein Namensschild hatten. Und dann kommt der Typ auf uns zu. Ich sag zum Greg, dem einen Australier, ich sag, hey Greg, der Typ kommt auf uns zu, wir haben die Chance, mit einem NSAler zu reden, den pflanzen wir jetzt. Sagt der Greg, und was machen wir? Sag ich, warte mal ab, was er macht, aber wenn er uns anredet, dann stelle ich ihm eine Frage, und dann hat er schon den Schirm auf, weil er darf nicht antworten. Ja, ich meine, die Leute musst auch pflanzen. Die bieten sich an, die schauen sich so an, ja, wie bei einer Verkehrskontrolle, während eine lockere Konferenz ist. Und da kam ihm so ein Typ her, Bullenfresse. Diese. So keine Wimper verziehen und ständig Kaugummi. Ja. Kam her und sagte zum Greg, der hat den irgendwie das Symbol von Electronic Frontiers Australia da drauf, und dann hat er gesagt, ist das ein F-16 Fighter Plane? Und der Greg sagt, nein, wir sind die, und irgendwas hat er drauf gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas muss ich so einem Typen sagen, ich habe noch nie einen getroffen, der ausgewiesen war. Es war relativ jung, es dürfte der Techniker gewesen sein. Also so hat er mir ausgesehen. Sag ich zu ihm, Sie sind von der NSA, das ist ja interessant. Ich bin ein Journalist aus Europa, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wieso angeschaut? Und dann hat sie ihm gesagt, können Sie mir eine Frage beantworten? Und er hat gesagt, kommt drauf an. Ich sage, können Sie denn im Namen der NSA sprechen? Ich habe gewusst, dass er nicht kann, weil das darf niemand. Und er hat gesagt, er kann leider hier nicht Kommentare abgeben. Habe ich zum Greg und zu den anderen, die haben schon angefangen zum Lachen, weil ich habe ja gewusst, wo es hingeht. Und dann habe ich gesagt, Greg, unser Freund von der NSA da, das Klima passt mir noch nicht richtig. Wir sollten das etwas auftauen und etwas auflockern und uns nicht so fremd gegenüberstehen. Was könnten wir denn tun? Und dann habe ich zu dem Armin gesagt, wir sind bereit, irgendwie entspannungspolitische Maßnahmen zu setzen. Könnten wir vielleicht mit dem Austausch vom Wassenaar-Witzen beginnen? Daraufhin hat sich der umgedreht und ist gegangen. Er wusste, dass er nicht ernst genommen wird. Das
beantwortet Ihre Frage, glaube ich, oder? Okay, Sie wollten noch was sagen?
Weil Sie vorher die Pentagon Papers erwähnt haben, ich habe mir mal ein Doku angeschaut, geheißen Most Dangerous Men in America, die Pentagon Papers. Und die Quintessenz dort war mehr oder weniger, es ist viel Mist passiert und ja, die Leute haben sich alle aufgeregt, aber im Endeffekt hat es keine Konsequenzen gehabt. Und mein Bedenken ist irgendwie, dass das jetzt dann mit WikiLeaks eigentlich wieder passiert.
Das wurscht, was hier aufkommt, es gibt keine Konsequenzen.
Es gibt oder schon Konsequenzen. Wirklich. Und zwar betrifft das so viele Länder, wir haben ja überhaupt keinen Überblick, was wo passiert. Also in Kasachstan sind die Wogen hochgeschlagen, nachdem die Bevölkerung da gelesen hat, was von ihrem Chef und ihrem Herrscherhaus gehalten wird von den Amerikanern. Das ist irgendwie das Wichtigste. Es sind 2-3 Umweltskandale dabei rausgekommen, zum Beispiel, nicht, dass nichts passiert. BP hat in wo war das? Aserbaidschan oder wo? Einen riesen Unfall, Ölunfall vertuscht. Kaspisee war's. Und. Also da kommen schon sehr viele Sachen raus. Es betrifft nur wenig uns. Weil, ja, ich meine, kann einem Außenminister eigentlich was Schöneres passieren, als dass die Amerikaner sagen über einen österreichischen Außenminister, der hat ja nur die Belange der österreichischen Wirtschaft im Sinn. Das ist das größte Kompliment, was es gibt in Wirklichkeit für den.
Wird von der Wirtschaftskammer auch Verdienstmedaille kriegen.
Der kriegt eine.
Wenn er sie nicht schon hat. Bitte warten Sie auf mich. Ja, in Kasachstan ist der Herr Gusenbauer Berater jetzt, glaube ich.
Ja. In Kasachstan, die haben in ihrer Not den Gusenbauer engagiert als Berater.
Ja, da muss man schon sehr, sehr in der Not sein.
Bitte, da gibt es eine Frage.
Ja. Bitte. Ja, Sie haben einleitend erklärt, dass anfänglich der erste Veröffentlichungsschwung sozusagen eigentlich als Kampfmittel eingesetzt worden ist, dass Verschlüsselung legal worden ist. Ist das jetzt nicht mit WikiLeaks auch eher eine Waffe, damit man die Regierung in einer gewissen Weise zu Handlungen zwingt?
Ja, natürlich. Nur haben die jetzt schon so eine große Bekanntheit, dass denen die Papiere nur so zufliegen. Also da ist für die nähere Zukunft noch ganz viel zu erwarten. Und wenn Sie selber, in Wirklichkeit braucht es 1000 solche und nicht eine, weil dann ist es unsinkbar. Das wurde Assange auch sehr stark angekreidet von den eigenen Leuten, dass er das Ganze so auf ein Ding zugespitzt hat. Das ist nicht Internet-Style, das ist überall. und nicht eine einzige Plattform. In Wirklichkeit brauchst du spezialisierte, solche mit News von da, aus, sagen wir, Osteuropa-News, da hast du 5 osteuropäische Journalisten, denen steckst du das. Merkst du was, es kommt eine goldene Zukunft für unseren Job. Wir werden wieder gebraucht.
Im Grunde genommen fällt ja alles immer wieder auf dieselben Füße. Nicht? Was haben wir denn früher gehabt? Wir haben große Agenturen gehabt mit gestandenen Journalisten, die haben in etlichen Kanälen die verschiedenen Nationen auch gefüttert mit guten Geschichten. Und das war kritisch, durchaus kritisch. Was liest man denn heute von internationalen Presseagenturen? Nur kritisches, nichts mehr. Nicht? Es geht über solche Veröffentlichungsplattformen und vielleicht erfindet sich ja gerade der internationale Journalismus auch neu wieder. Ich würde mir es wünschen, denn es ist sehr, sehr viel versulzt in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 2 Jahrzehnten vor allen Dingen. Nicht? Und zur Waffe. Ich würde sagen, das ist nicht irgendwie als Waffe zu sehen, sondern sowas wie
Druckerpresse.
Selbsthilfe oder Notwehr. Bitte, dahin gibt es eine Frage.
Meine Frage ist zu diesem fast Veröffentlichungswahn, ohne das jetzt so negativ zu sehen, also auch eine Notwendigkeit für die Gesellschaft. Wo ist für Sie persönlich die Grenze in der Veröffentlichung, wo es eine Einzelperson betreffen kann oder vielleicht auch eine Gesellschaft oder die Gemeinschaft? Und sehen Sie die Gefahr, dass auch immer mehr Dokumente aufkommen, wo man einzelne Personen oder Regionen oder Gemeinschaften verleumdet?
Also das passiert eh schon quer durch die Bank in Diskussionsforen, wo gesteuerte Personen drinnen sind, zum Beispiel Dissidentengruppen stören und Desinformation in Umlauf setzen. Desinformation. Das fällt relativ schnell auf, wenn jemand versucht, das im großen Stil eine Linke zu drehen, wie man sagt. Das heißt, das wird er nicht lang machen, weil einer von uns findet irgendwann relativ schnell raus, dass da was nicht zusammenpasst. Ja? Oder wenn die Person gar nicht bekannt ist und sich dann plötzlich als irgendwie diese und jene Gruppe ausgibt und dann kennen die anderen Bürgerrechtsgruppen oder Hackergruppen aus demselben Land, kennen die nicht. Oder sagen, gleich lass die Finger von denen, die kennen wir. Da sehe ich nicht so die Gefahr. Dass Personen in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden, dass Personen in ihrem Privatleben bloßgestellt werden, dass die Telefonate von Personen, ich meine da jetzt extra nicht die krasser Telefonate, sondern ich meine die gängige Praxis in Italien, dass du jeden Tag in den Tageszeitungen irgendwelche Telefonate abgedruckt, weil die Geheimdienst- und Polizeipartie dort total korrupt bist. Du kannst dort Telefonüberwachungen gegen Geld bestellen. Die haben Zugriff drauf und die sagen, okay, liefern wir. Das passiert eh schon dauernd. Irgendwelche Drecksblätter, die mit persönlichen Geschichten von Leuten aufmachen. Dazu brauchen wir gar keine Internetplattform, dafür haben wir eh schon die Boulevardpresse, die so etwas in rauen Mengen besorgt. Für mich hat immer die Regel gegolten, jeder, der dabei war, braucht sich nicht sicher fühlen. Also die ganze Beamtenhierarchie runter war mir völlig egal. Sie hätten es ja nicht machen brauchen, diese Schweinerei. Und wenn ich dran kriege, ich schaue natürlich nicht, dass ich irgendwie die Kleinen erwische. Man will ja die Großen. Aber ich sage nur, da überwiegt für mich das Interesse der Öffentlichkeit. Das ist das sind zum Beispiel Beamte, sie waren an etwas beteiligt, was eine Schweinerei war. Da kenne ich überhaupt nichts, keine Gnade. Aber wenn es um eine egal ob prominent oder nicht prominent, um eine Privatperson geht. Und es geht nur darum, um die Blut- und Sexgeilheit des Boulevard zu bedienen. Naja, das ist für mich irgendwie die letzte Kategorie. Das sind Leute, die ich nicht als Kollegen sehe.
Was Sie meinten, wäre, eine ganze Region wird hier verleumdet. Was haben Sie denn darunter verstanden?
Es wäre durchaus möglich, dass man Dokumente, wie man zwischenstaatlich umgeht, nicht nur jetzt veröffentlicht, sondern auch bewusst in Verkehr setzt, bewusst Absender erfindet, generiert. Mir geht es nicht so sehr, dass es diesen Markt wahrscheinlich auch geben wird und auch entsteht, aber besteht nicht in diesem Veröffentlichungszwang auch die Gefahr, dass man hier diese Plattform immer mehr benutzt, um bewusst etwas zu platzieren, was vielleicht zuvor gar nicht als Dokument generiert wird, weil man sagt, hier kann man platzieren, hier kann man bewusst steuern. Und wer sollte innerhalb WikiLeaks hier wirklich, oder wo ist die Kraft, die das hier sortiert? Also ich sehe den Geheimdienst nicht nur als der Zudecker, der die Öffentlichkeit
die publizieren, die veröffentlichen selber.
Natürlich.
Die meisten von diesen von so geheimen Dokumenten kommen aus zum Teil sehr dubiosen Quellen, die tun aber dann eines nicht, sie verfälschen es nicht, sondern die schauen eher, dass sie, wenn sie etwas haben, wenn sie jemanden unbedingt kompromittieren wollen, der alte Weg war immer, du steckst das an Journalisten in dem Land. Also es hat sich nicht strukturell jetzt wirklich etwas ganz groß verändert. Die Gefahr einer breit angelegten Fälschungskampagne sehe ich überhaupt nicht. Das fällt sofort auf. Das ist einfach nicht möglich, so etwas zu fabrizieren, dass es länger hält als 3-4 Tage. Wo halt die ersten 3-4, sowas kann man schon machen damit. Man kann die ersten 3 Tage eine ziemliche Welle auslösen und dann stellt sie sich als Fälschung raus. Das geht schon, aber auf Dauer geht das sicher nicht.
Noch Fragen? Erschlagen von Information. Die Regie deutet mir schon, also eine haben wir noch. Die Regie deutet mir schon, die Zeit ist fortgeschritten, aber wir wollen nicht päpstlicher sein als der NSA, bitte.
Eine Frage hätte ich noch, die Informationen, die zu Ihnen gelangen. Man hört ja auch oft was von Korruption und auch vom Geldfluss. Gibt es denn eigentlich im Journalismus auch, dass dann Geld geboten wird für Informationen, die in die Öffentlichkeit kommen?
Nein, es wird Geld geboten für Informationen, dass sie nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das ist die Regel. An die Öffentlichkeit kommen sie, wenn sie interessant sind.
Es gibt seit den Kaiserzeiten, da habe ich es neulich wieder gelesen, von einem Fall, der hat da recherchiert, nicht? Kompromittierende Geschichten über Persönlichkeiten aus den höchsten Schichten der Monarchie und hat eben das dann geschrieben und vorgelegt dort und hat dann gesagt, na, was zahlen sie, damit das nicht erscheint in seiner Postilie. Nicht? Also das System gibt schon lange, ist aber nicht Usus.
War mal Karl Graus Zeit.
Das war sogar noch früher. Korruption gibt es immer und überall, man braucht ja nicht weit schauen, bis nach Italien. Aber es ist natürlich gibt es. Wenn keine mehr Fragen mehr sind,
stehe ich auch noch gern so zum Smalltalk zur Verfügung.
Sage ich meinen Text, weil das ist meiner. Wir sind. Erich Möckel ist noch an der Bar, wenn man vielleicht eine Frage noch hat. Wir sind noch hinten erreichbar. Das Salon ist offen bis 22 Uhr. Bleiben Sie da. Entspannen Sie sich noch vielleicht bei einem Seitel und erlauben Sie mir noch, dass ich auf die nächsten 2 Veranstaltungen hinweise, nämlich Montag, 31. Jänner. Wie lange können wir uns unser Gesundheitssystem noch leisten? Vortragender ist der Gesundheitsökonom Gerald Bruckner. Und am Montag, 7. ein Highlight, wenn ich mich nicht irre, kommen Sie früh, Quantenphysik und wo bleibt die Seele? Zu Gast ist Anton Zeilinger, der berühmte Quantenphysiker. Das ist es. Danke sehr fürs Dasein heute. Ich danke Ihnen.
Ich wollte noch einen Hinweis machen auf die Website.
Auf die Website. Noch einen Hinweis.
Der Vortrag kommt, meinen Namen können Sie vielleicht, wissen Sie vielleicht, einfach mit möchel.com, das ist meine Website und dort werden Sie den Vortrag in den nächsten Tagen finden und wenn ich dazu komme, Das mache ich schon morgen. Wenn ich dazu komme, mache ich noch eine schöne Liste mit Links, damit Sie das auch ein bisschen nachprüfen können, was ich da daher schwadroniert habe.
Danke, Erich Möckl. Danke Ihnen. Und noch ein kleiner Hinweis auf den Freundeskreis da hinten beim Tisch. Bitte unterstützen Sie den Kepler-Salon. Danke, herzlich fürs Dasein.